folgt eine neue Episode von Game Feature unterwegs.
Und herzlich willkommen bei Game Feature. Ich bin die Antje und ich habe den Sebastian heute bei mir.
Hallo.
Hi. Und wir beide waren auf der Gamescom zusammen mit noch vielen mehr lieben Leuten und haben verdammt viele Indie-Titel gespielt.
Oh ja.
Ja, und deswegen haben wir uns entschieden, wir machen zwei größere Roundups sozusagen von den Indie-Titeln, die wir am besten fanden und die wir halt, wo wir auch am meisten von gesehen haben praktisch. Zwar sind es nicht alles Indie-Titel, wir haben noch so ein, zwei kleinere Überraschungen dabei, aber kleiner Titel, großes Kino, deswegen fangen wir damit an. Und ich fange mal mit einem kleinen Titel an. Ich weiß, wir jetzt ein bisschen reden. Ich wollte gerade sagen, du kommst mir nicht zu Wort, oder?
Nee, alles gut. Ich höre dir gerne zu.
Ja, okay, gut. Ja, wir haben auch ein paar Termine zusammen gemacht, aber irgendwie, ich war so viel auch allein unterwegs. Ja, und das erste Spiel ist noch nicht mal ein neues Spiel eigentlich. Irgendwie haben wir beide auch überlegt, wir waren beide überrascht, sagen wir es mal so, dass wir überhaupt da einen Termin hatten, weil das Spiel gibt es irgendwie schon, du sagtest, seit 2015?
Ja, ist richtig. 2015 kam es zum ersten auf den Markt namens PESA.
Ja.
Und jetzt durftest du von derselben Firma R8 Games auch nochmal die neue Fassung ansehen.
Ja, richtig. Das die auch
irritiert PESA. Uns, ne?
Ja, genau. Es irritiert uns beide irgendwie gerade so ein bisschen, weil für mich hatte das so ein bisschen was von Wipeout, wer es noch kennt. Also sprich so eine Art futuristischer Racer-Titel, der vor allen Dingen auf Speed aus ist. Also sprich, wo halt Schnelligkeit so eins der Kernspielelemente ist. Ne?
Ja.
Schnelle Fahrzeuge, spacige Strecken. Ich bin praktisch gegen jede Wand gefahren, die da war. Und viel mehr gibt es auch eigentlich gar nicht so wirklich zu sagen. Ich meine, es soll jetzt ein bisschen schicker sein und ein bisschen cooler, aber was soll man jetzt großartig dazu sagen? Du kannst halt, es gibt Bestenlisten, es gibt keinen Couch-Koop.
Ach, bei
ja,
so einem Spiel?
Bei so einem Spiel. Ich habe mich gleich gefragt, so, habt ihr wenigstens einen Couch-Koop? Weil Wipeout hatte das, glaube ich, nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die hatten es nicht. Und er meinte so, nein, aber es gibt Bestenlisten. Und ich so, yay.
Okay.
Ja, vor allen Dingen, du hast, also es gibt wohl Online-Koop, gibt es wohl, oder ist es Koop, also Online, ne? Online-Schlachten,
Multiplayer.
Online-Multiplayer, genau. Aber so, irgendwie war er schon ein bisschen enttäuschend, weil ich habe wirklich gedacht, man kann da zu Hause ein bisschen rumflitzen, weil man kann ja auch Sachen einsammeln, also sprich so Waffen einsammeln und den Gegner abschießen, also schon, ne, wie man das von einem Racer so erwartet. Aber gut, es ist ein relativ kleiner Titel. So witzige Sachen sind zum Beispiel, dass die Strecken so ein bisschen nach Städte, die es auch wirklich gibt, oder Umgebungen inspiriert wurden. Zum Beispiel gab es eine in der Nähe von Berlin, wo halt so aus dem Kalten Weltkrieg, aus dem Kalten Krieg so Radiofunkstationen wohl waren. Die haben sie mit ins Spiel eingefügt und ja, das war so die Deutschlandstrecke praktisch.
Aha, okay.
Ist ganz nett, aber ist, das war's auch. Ist, ja. Was soll ich dazu sagen noch? Also, wie gesagt, erster Titel war halt, du hast stattdessen was viel Cooleres gesehen. Du durftest sogar in den Werbeclip mit rein, hast du mir erzählt.
Ja, die Rede ist von Aerosoft. Aerosoft jedes Jahr natürlich bekannt durch diverse Simulatoren auf dem Markt, ähnlich wie Astragon. Aerosoft hat mir tatsächlich in dieser Stunde, die ich da war, 4 Titel erklärt. Also ich kam immer ein neues Team rein und hat mich versorgt mit neuen Informationen. Ich war ein bisschen überfordert, muss ich sagen. Aber teilweise, muss ich sagen, ist da sogar ein bisschen Lichtblick drin. Ich fange mal an mit den etwas merkwürdigeren. Ja, ich fange mit den etwas merkwürdigeren an. Ja, es ist der Winterressort-Simulator, ja. Den solltest du dir mal gerne auch ansehen.
Nein, nein, du hast mir davon erzählt, ich werde es mir nicht ansehen.
Also in dem kann man Seilbahn, es geht wirklich primär um Seilbahn im Winterski-Ressort. Und da können wir auch Pistenraupen fahren, können Schneekanonen bedienen. Man steigt wirklich da ein. Man muss wirklich sich um eine Seilbahn kümmern. Also sprich, du bist morgens da und was machst du? Gehst in dein Führerhaus, machst Licht an, drückst diverse Knöpfe, damit überhaupt es langsam anläuft. Dann darf man wirklich bei der Seilbahn da reinlaufen und man sieht tatsächlich, also detailreich ist es, ja. Man sieht wirklich jede kleinste Kette und Laufrad sich da bewegen. Und es soll da auch zu Reparaturen kommen und Wartung. Gleichzeitig geht es auch um das Geld, was man managen muss für diesen ganzen Park. Dadurch ist das Wetter auch abhängig. Wer es braucht, muss ich sagen. Ja, okay. Also ich sehe in vieler Hinsicht da wirklich kaum Bedarf. Aber gut, anscheinend hat die Jungs da wirklich... irgendjemand gesagt, Leute, das wird gespielt. Bin mal gespannt, ob das auch gespielt wird.
Ich meine, guck dir doch die Farming Simulator League an. Ich meine, das hat schon seine Crowd halt, ne?
Also tatsächlich, das verstehe ich. Beim Farmer, so ein Feldflügen und so sehen, das kann ich irgendwie alles noch nachvollziehen. Ich kann sehr viele Simulatoren nachvollziehen. Das ist so ein Simulator, den ich nicht so nachvollziehen kann. Aber vielleicht bin ich da auch falsches Zielpunkt.
Wahrscheinlich bist du nicht, keine Ahnung, 50 plus und wolltest schon immer mal wissen, wie es so ist, als Winterresort-Arbeiter zu arbeiten. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich kann mit solchen Sachen gar nichts anfangen. Wirklich überhaupt nicht.
Dann wirst du bestimmt mit dem nächsten auch nichts anfangen können, und zwar den Logistik-Simulator.
Wie schlimm wird's noch? Wie schlimm wird's noch?
Ich versuch's, mich langsam zu bessern. Also es ist so eine, es wird besser. Logistik-Simulator kommt für die Switch. Wird auch demnach auch, man merkt diese Handy-Grafik, die man da so ein bisschen benutzt. Aber sieht schon ein bisschen besser aus, so dass man es wirklich für die Switch gut transportieren kann. Man muss wirklich seine Gefährte, also sein Truck oder auch kleinere Vans beladen mit Ware und demnach von Ort zu Ort bringen. Ja, also es gibt da Aufträge und das Ganze sieht mir allerdings auch ein bisschen arcade-lastig aus. Also da wurde auch schon öfters mal so verziehen, wenn man die Kurve ein bisschen enger genommen hat. Klar gibt es auch irgendwie, dass man die Ware beschädigen kann. Aber in erster Linie wird da so ein paar Dinge auch verziehen ohne Probleme. Und es gab jetzt sehr wenig Ampeln, wie ich fand, in dieser virtuellen Stadt. Es wurde da auch, also ich kann die nirgendwo nachempfinden. Also das ist eigentlich so eine Fantasiestadt, wie man sie aus den USA vielleicht kennt. Sah jetzt alles nicht so prickelnd aus, muss ich sagen.
Okay. Dabei waren aber so Truck Simulators der Renner auf der Gamescom geführt.
Ja, genau, weil, das ist ja der Punkt. Ja. Weil der nächste Titel, das ist ein richtiger Truck Simulator. Der heißt nämlich On the Road. Und das ist dann sozusagen dieser große Pardon oder beziehungsweise Konkurrenztitel vom Truck Simulator, den man wirklich auch öfter schon gesehen hat. Ob der German Truck Simulator, Europa, European, glaube ich, gibt es ja auch. Das habe ich auch schon mal mir angesehen. Also das ist wirklich ein, ich sag mal, Core-Titel. On the Road ist wirklich, man muss wirklich eine Fahrerkarte einstecken, der prüft, wie lange du gefahren bist. Du musst tanken. Beim Tanken musst du tatsächlich aussteigen und unterschreiben, auch für den Lieferschein. Das ist alles sehr krass und sehr real nachempfunden. Also wenn man da wirklich loslegt, da ist es auch wirklich so eine richtige, ich sag mal, Deutschlandkarte, die dann von 1 zu, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was er gesagt hat, 1 zu 10 oder 1 zu 50 Maßstab dann dargestellt wird, wo es dann auch Wahrzeichen von den einzelnen Städten gibt. Das kann ich auch wiederum verstehen, dass da sicherlich auch Bedarf ist. Ja. Und da wird sich ja Aerosoft sicherlich einen guten Simulator auf den Markt werfen. Und dann, zu guter Letzt, da kommen wir jetzt zu der Werbung, die ich machen musste, beziehungsweise ich sollte tatsächlich meine Meinung sagen, ist Notruf 112, die Feuerwehrsimulation Teil 2. Ja, Antje, du hast richtig gehört, es gab schon Teil 1. Und demnach können wir da wirklich Feuerwehrautos steuern und auch Einsatz. Wir sind sozusagen der Einsatzleiter immer bei solchen Einsätzen. Sah grafisch tatsächlich schon sehr gut aus. Man hat da wirklich ein Vorbild von der Feuerwehr Mülheim genommen und auch sehr detaillierte Fahrzeugmodelle auch dementsprechend auch dort vor Ort sich besichtigt und das umgesetzt. Und tatsächlich sehen die auch wirklich sehr realistisch aus. Was ich jetzt nicht so gut fand, war, ich sag mal, diese statische Umwelt. Also sprich, wir hatten jetzt einen Einsatz, da war so eine Katze auf dem Baum, das ist so ein Klassiker, ne? Oma steht davor, die bewegt sich nicht groß, ja, die steht da nur doof rum und erzählt zwar dir dann, dass die Katze da oben ist und dass sie retten muss, aber gut, da war jetzt noch nicht so von dynamischer Umwelt, sag ich jetzt mal. Soll allerdings noch kommen, er will noch Fußgänger einbauen, hat er mir erzählt, und das Ganze wird noch ein bisschen lebendiger und strukturierter ablaufen. Und sie haben sich auch gefragt, wie sehr wollen die Leute das in die Simulation einfließen lassen? Wie viel musst du steuern, damit der Einsatz gut abläuft und dass du wirklich Spielspaß noch hast? Ich habe so mal eingeworfen, das könnte man ja eventuell so steuern mit dem Schwierigkeitsgrad. Aber die Idee hat er wohl verworfen. irgendwie wollen die das anders auf jeden Fall lösen. Dass man auf jeden Fall da sehr gut reinkommt, dass da auch so eine Art Feuerwehrhandbuch da ist, dass die Schritte da dementsprechend erklärt werden. Und man hat auch die Möglichkeit, während der Einsätze dann auch Verstärkung zu rufen, andere Fahrzeuge etc. Also das macht tatsächlich noch den besten Eindruck von den ganzen Spielen, die ich da vor Ort gesehen habe. Ja, ist mal wieder ein Simulationsschwerbrett bei Aerosoft, würde ich sagen. Es wird Zeit, dass wir weitergehen, glaube ich.
Ja, bitte, bitte, weil es ist nicht gerade das spannendste Genre, ne?
Genau, ich hoffe tatsächlich, dass wir jetzt noch gehört werden, denn es kommen noch einige coole Spiele, keine Sorge.
Ja.
Wir gehen nämlich weiter zu Malkreuz. Malkreuz ist ja auch sehr bekannt für die Adventures. Mhm. Und du durftest da Hand anlegen an Blackset. Das ist so ein Adventure-Noir.
Ja, so Cinema Noir, sprich diese glorreiche Zeit des Schwarz-Weiß-Films mit Detektiven und Femme Fatales und Zigarettenrauch und allem drum und dran. Also und so kommt es auch rüber und tatsächlich basiert ja das Spiel Blackset auf dem gleichnamigen Comic. Mhm. Und ja, praktisch gesehen ist es eben Cinema Noir, nur mit Tieren. Also
genau.
Jeder Protagonist ist praktisch ein reelles Tier, wie zum Beispiel der Blackset, also unsere Hauptfigur, ist halt eine Katze, ein schwarzer Kater, das sehr gut passt, wie ich finde.
Ja.
Weil das so ein bisschen was, ne, schleichen und durch die Gegend und ermitteln, blablabla. Ja, war eigentlich ganz cool, hat so alles ein bisschen was von den Telltale-Games, finde ich.
Ja.
Also es erinnerte mich halt sehr stark an The Wolf Among Us zum Beispiel. Du hast halt diese typischen Quicktime-Events.
Genau, wollte ich gerade sagen. Du hast ein bisschen Action gehabt.
Richtig, so ein bisschen halt, genau, wo man halt schnell genug drücken muss, um halt auszuweichen oder zuzuschlagen an bestimmten Stellen. Du hast halt, musst halt nach Gegenständen suchen, um deinen investigativen Ermittlungen halt zu vollenden praktisch, denn es ist ein Mord passiert. Oh nein. eine Box. Wie soll man das sagen? Das ist so ein Ort, wo man Boxkämpfe. Eine Boxhalle praktisch, könnte man das so nennen.
Ja,
eine Person, der gehörte halt einen Ring praktisch und der wird aufgefunden, eines Tages tot, erhängt. Und jetzt wird halt spekuliert, ob es Selbstmord war oder halt Mord. Und da am gleichen Tag irgendwie der Schützling dieses Besitzers, dieses Boxrings, auch verschwunden ist, zählt mal eins zusammen, engagiert unseren Detektiv und ja, so beginnt das Ganze. Und das haben wir auch gespielt. Also wir haben diesen Anfangspart gespielt und was ich halt ein bisschen scheiße fand, war halt die Steuerung, die hat mich so aggressiv gemacht, weil es langsam war. Man konnte bestimmte Dinge nicht gut anwählen. Also ich habe halt mit Controller gespielt und es war halt, ging gar nicht. Also es ging überhaupt nicht. Es war, teilweise ist die Kamera auch nicht mit rumgeschwungen. Du konntest halt die Blickwinkel nicht verändern. Und ja, also ich war von der Steuerung echt unterwältigt.
Ja, das hast du mit dem Controller gespielt, glaube ich. Ne? Mhm. Man hat ja auch die Möglichkeit mit Maus und Tastatur für PCler. Vielleicht lässt sich das auch ein bisschen besser steuern dann dementsprechend. Ja. Das kann durchaus sein.
Ja, also ich hätte das lieber doch damit spielen sollen, weil ich bin halt so ein Controller-Mensch, ne, und das ging überhaupt nicht, wie ich fand. Mhm. Also dann lieber doch, vielleicht hat Maus und Tastatur. Vielleicht ist es in der einen oder anderen Spielweise besser, obwohl ich halt, wie gesagt, das mit der Kamera immer noch nicht gut fand. Und dass es halt eben so langsam war. Aber ja, ansonsten so, die Geschichte hat mir ganz gut gefallen bisher. Hatte zwar viele Klischees mit drin, aber ich glaube, das soll ja auch so sein. War ganz gut, war niedlich, fand ich von den Spielen, die wir da gesehen haben, das Beste.
Genau, wir haben ja noch ein anderes Spiel gespielt und das sind zwei altbekannte, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und zwar Asterix und Obelix XXL3. Das Ganze gab es ja damals, Super Nintendo, kann das sein? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr, wo es dann am Anfang mal kam. Teil 3 ist das Besondere, dass es wirklich Koop gespielt werden kann. Das konnte man in Teil 2 ja noch nicht. Und tatsächlich haben wir dann beide mal losgelegt und ein paar Jump'n'Run-Elemente mal kennengelernt von dem alten Asterix und Obelix. Sieht ganz lustig aus, ist wieder so ein typisches Jump'n'Run. Und wo wir einfach nur Römer auf die Birne geben. Genau. Teilweise mit Special Moves, ja.
Ja, aber ich muss sagen, dafür, dass es halt so ich sag jetzt mal, so ein kleines Spiel ist, was jetzt schon der dritte Teil hat oder so, war es wirklich unterhaltsam. Wir haben uns da echt ein bisschen verloren kurzzeitig, ne?
Genau. Es ging immer weiter und zack, zack, zack.
Hauptsache klatschen, 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 ne? Und hier einsammeln und da, du musst dann noch hoch und es holen. Ich glaube, wenn man das mit Kindern vielleicht spielt, die finden das bestimmt ganz großartig.
Genau.
Kann ich mir vorstellen, ja.
Eigentlich hatten wir noch einen anderen Titel auf unserer Liste, das war nämlich 13. Das ist dieser Shooter, den es schon mal gab, jetzt neu aufgelegt. Da allerdings waren die immer besetzt und wir haben da überhaupt keine Chance gehabt, irgendwie ranzukommen. Deswegen sind wir ein bisschen weiter gegangen. Ja, also MyCoids, ganz nett. Und du durftest dann nach Iceberg Interactive.
Ja.
Und was hast du denn da gesehen?
Ich habe tatsächlich zwei Indie-Titel gesehen, die ich beide für sich gut fand. Aber sie sind beide sehr speziell. Das eine war, wenn ihr zum Beispiel Science Fiction mögt und Space Odyssey 2001 mögt oder den Film Moon, dann ist es auf jeden Fall was für euch, denn es ist ein Spiel, ein typisches Point-and-Click-Adventure, obwohl es nicht ganz so typisch ist, weil man hat versucht, eben so ein bisschen eine interessante Geschichte darum zu stricken. Und wenn man halt bestimmte Filme schon häufig gesehen hat, dann weiß man auch ungefähr, worum es geht, also oder wie es enden wird praktisch. Und zwar geht es um einen Astronauten, der halt eine Raumstation bedient und halt so seine tägliche Routine durchläuft. Ne? Also er muss halt Systeme testen und sich ernähren praktisch. Ne? Und es geht, glaube ich, in einem Zeitraum von 5 Tagen. Und diese Tage symbolisieren auch die 5 Stufen der Trauerbewältigung.
Okay.
Denn anscheinend hat dieser Astronaut eben seine Tochter verloren. Mhm. Und durchlebt aber immer und immer wieder diese Stufen, weil immer bis zur 4. Stufe kommt er, aber niemals zur 5. Also sprich, er akzeptiert das nicht. Er geht immer wieder zurück in, er kann es nicht glauben, also halt denial, wie heißt das auf deutsche Wort nochmal? Verleumden? Nee, nicht verleumden, aber du weißt, was ich meine halt, ne?
Ja.
Er will es nicht wahrhaben praktisch. Und die Geschichte im Hintergrund, auch das Design des Spiels sind, glaube ich, das, was ich am interessantesten fand. Auch die Sequenzen und auch die Rätsel waren schon recht anspruchsvoll, würde ich sagen. Nur die die Spielmechanik an sich und wie man sich halt bewegt in dieser Raumstation, weil es sind praktisch, glaube ich, 4 oder 5 Bildschirme praktisch, die man einfach wechselt. Also man scrollt praktisch nach links oder rechts, um dann halt zum Bar zu kommen, zum Mainpult zu sagen. Und ja, es ist relativ alles simpel gehalten und ich fand, es war auch ein bisschen sehr überladen mit Dingen, ne, weil man versucht ja einen ganzen Raum auf einen Bildschirm zu klatschen praktisch. Und es ist so eine Frontalansicht und wie gesagt, ich war ein bisschen erschlagen von diesen kleinen Geräten, Knöpfen, weil wirklich jeder einzelne Knopf kann eine Bedeutung haben.
Okay.
Und das war mir visuell ein bisschen zu viel. Aber wie gesagt, die Geschichte und auch generell der Soundtrack gefiel mir sehr gut. Es ist ein sehr gutes Konzept. Und der Daniele, das ist der Hauptart-Designer, mit dem habe ich gesprochen. Der ist ein großer Science-Fiction-Fan und war sehr, sehr begeistert von seiner eigenen Idee und von dieser Tiefe und diesem psychologischen Ansatz und bla. Ja. Also ich glaube, die Geschichte könnte ganz gut sein. Aber wie gesagt, man muss eben mit dieser Optik und mit diesem sehr konfusen Modul klarkommen.
Okay, ja. Und das andere Spiel?
Das andere war weniger komplex, aber auch sehr speziell. Und zwar Transient heißt es und es kommt von den Stormling Studios und die machen praktisch nur Lovecraft-inspirierte Spiele. Also hier Cthulhu und dunkel und düster und Monster praktisch. Und nur hier mit diesem Spiel machen sie halt so einen leichten Twist. Sie gehen so ein bisschen mit in die Cyberpunk-Schiene rein. Das sieht optisch sehr gut aus. Also wirklich sehr gut. Ich habe viele gigereske praktisch Elemente gesehen und habe gleich zu ihm gesagt, so, ha, ich habe Giga gesehen. Und er so, ja, und das war schon cool. Aber inhaltlich, es war zu langsam, also die Steuerung, der Charakter hat sich viel zu langsam bewegt, man konnte praktisch nicht viel machen in der Umgebung, die Rätsel waren sehr einfach praktisch und ich kann jetzt noch nicht sehen, wo da jetzt der spielerische Effekt ist, weil, wie gesagt, optisch geil, spielerisch bin ich noch unentschlossen. Ja, auf jeden Fall, wenn man sowas mag, ist das schon geil. Also doch, fand es war schon gut.
Ja.
Und danach haben wir uns aber beide ordentlich gegruselt. Also jetzt, ich habe mich ja da schon ein bisschen gegruselt bei Transient, bei Lovecraft und so, ne? Aber danach haben wir uns richtig gegruselt.
Ja, bei Blair Witch.
Blair Witch.
Und das ist das Lustige gewesen, Blair Witch haben wir jetzt vermutet, da kommt nie mehr was dazu, also kein Film, kein Spiel, sonst was. Und jetzt auf einmal kurz vorher angekündigt, hier kommt was, Blair Witch, ja. Und da ist es auch schon.
Ich war auch so, ne? E3 haben sie es angekündigt und wir so, hä? Warum kommen die jetzt damit? Ja, aber das haben sie uns ja auch beantwortet, weil letztes Jahr, glaube ich, 20-jähriges Jubiläum war.
Ja, genau, ja. Richtig.
Deswegen kommt jetzt Blair Witch, das Spiel.
Aber ich sag mal so, die Kiddies, gut, die spielen das jetzt nicht, aber die kennen das doch gar nicht mehr. Ja, und auch die jetzt 18 oder 20 sind, die kennen das doch nicht. Ja, aus Hörensagen, die haben da aber niemals den Film gesehen. So. Aber das Besondere ist, es ist ja nicht unbedingt die Filmstory, die man spielt.
Nein.
Es ist nur dieses Setting, was da drin
richtig
ist.
Ja.
Das haben sie auch nochmal betont.
Ja, genau, es gibt dann diese Blair Witch, also diese die Hexe halt, die da lebt. Und dieses Creepy-mäßige, was da abgeht. Und ich meine, wenn man den Film kennt, dann weiß man ja am Ende halt, ne, oh Gott, das ist alles so wirr und man versteht gar nicht wirklich, was da passiert. Und das habe ich auch bei der Demo-Version von Blair Witch auch nicht ganz verstanden, was da jetzt passiert. Obwohl man es ja gut erklärt bekommen hat eigentlich.
Ja, also man spielt ja den Anfang, das haben wir ja auch gespielt, beziehungsweise ich habe ja zugeguckt. Und du bist ein Ex-Korp, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Nee, Ex-Militär.
Ex-Militär, okay.
Genau. Gut.
Und Ziel ist es auf jeden Fall, Kind zu finden, ein verschwundenes Kind. Ja,
genau.
Und es sind auch schon viele Polizisten im Einsatz irgendwo, im Wald, verschollen, was auch immer. Und wir kommen da an und haben nur so einen Begleiter, einen Hund, der dann auf Kommandos hört und dann versuchen wir uns dann irgendwie durch diesen Wald zu begegnen, durchzukämpfen,
zu überleben,
wegzurennen, nicht gegen Bäume zu laufen.
Ja.
Es war nicht ohne. Ne?
War schon spannend, weil immerhin, die Leute haben ja auch schon ein bisschen Ahnung von dem, was sie da tun, denn sie haben ja auch Layers of Fear gemacht, ne?
Ja.
Was ja ein sehr großartiges Horror-Adventure-Game war. Und ich sehe halt auch Potenziale bei Blair Witch, weil sie auch versuchen, mit so bestimmten Elementen die Spannung im Spiel zu halten. Also nicht, dass es sehr gruselig ist. Sag mal, es gibt da auch so ein paar Twists, wie zum Beispiel mit der Kamera zum Beispiel, ne? Du kannst halt, du findest überall so alte Videoaufnahmen und das ist wie dieses Blair Witch-Ding, ne? Weil im Blair Witch hat man ja im Film damals auch nur Kameraaufnahmen gesehen, ne? Und das finde ich ein ganz cooles Element eigentlich.
Genau, und, also ja, sagst du.
Du kannst auch mal erzählen. Also,
ja, dann gibt es natürlich Rätselelemente, die mit der Kamera dementsprechend zu tun haben. Das bedeutet, wir haben die Möglichkeit, in diesen Videos zu spulen. Und in diesen Videos geht zum Beispiel jetzt eine Tür auf, die für uns in der Realität verschlossen ist. Und wenn wir wirklich zu dieser Stelle spulen, wo diese geöffnet ist in diesem Video, ist sie tatsächlich auch in dieser Welt geöffnet.
Ja, ja.
Und das ist auch ein besonderer Rätselspaß dann.
Ja, also ich fand das wirklich echt gut und es war schon abwechslungsreich, ne? Also zum Beispiel diese eine Action-Szene, wo der Hund sozusagen durch ein sehr stürmiges, sehr energiegeladenes Sequenz geführt hat, man ihm folgen musste und ausweichten und hinter einem kam halt irgend so eine Hexe oder ein Monster hinterher oder auch der Hund ist ziemlich wichtig. Er findet nämlich Dinge, die dir helfen bei der Bewältigung des Spiels oder er warnt dich vor Gefahren und zeigt dir auch, wo die Monster herkommen und so, ne? Also es sind gute Elemente mit drin. Ich hätte mir nur gewünscht, noch ein bisschen mehr von diesen Rätseln zu sehen, weil davon haben wir gar nicht so viel gesehen eigentlich.
Nee, das war eher so ein Walking-Simulator, wie man so gerne schimpft, mit Atmosphäre da drin, ne?
Genau. Aber was sie halt noch gesagt haben, ist halt, also die Geschichte spielt nach den Ereignissen von Blair Witch. Also man erwähnt auch kurz, dass da Studenten praktisch verschollen sind und die Story ist, glaube ich, auch 98 oder so, 99.
Ja, genau.
Spielt es, habe ich noch, also das Ende der 90er. Und es wird auch so ein bisschen damit gespielt, mit diesem Stresssyndrom, was ja, wie heißt denn das mal, PTSD?
Ja,
das, des Protagonisten praktisch, der halt nicht ganz einordnen kann, sehe ich das jetzt wirklich oder ist das aufgrund meiner Militärgeschichte und den Drogen, die ich genommen habe, kommt das daher vielleicht? Das hat so ein bisschen was, wenn ihr den Film kennt, Jacob's Ladder so ein bisschen Feeling. War interessant, ich würde gerne mir das komplette Konstrukt angucken, aber ich weiß jetzt schon, dass das echt schwierig wird, weil es war schon gruselig teilweise. Ne? War schon gruselig, ja.
Darf man auch nicht, wenn es ganz dunkel ist, spielen, auf jeden Fall.
Nein, nein, ich war ganz gut, dass halt mehrere Leute dabei waren.
Richtig. War
gruselig, ja.
Ja, dann kommen wir mal vom Gruseligen zu etwas sehr Abstrakten. Du warst bei Koch Media zu Gast und hast der Catherine Full Body nochmal angesehen, mit einem recht kurzen Termin, ne?
Ja, also das hätte man, also ich persönlich mir auch sparen können. Das tut mir leid, Kochmedia. deswegen haben wir den Titel auch hier mit reingenommen zu dieser Indie, zum Indie-Roundup, weil ich das so kurz gesehen habe und ich das zwar anspielen durfte, aber ich gar nicht zu dem Part kam, der neu ist. Praktisch, ja. Catherine ist ja ein Spiel, was halt schon mal rauskam, damals für die PS3 eigentlich und die Xbox 360. Und hat auch vor kurzem tatsächlich einen PC-Release bekommen und bekommt jetzt nochmal obendrauf eine erweiterte Version, auch für PS4, mit neuen Charakter und neu, ein bisschen mehr Story mit drinne und auch neuen Rätseln praktisch oder neuen Rätsel-Modi. Und ich habe erst den klassischen Modi gespielt, weil ich tatsächlich Catherine noch nie gespielt habe. Und dachte, na gut, machst du erstmal den klassischen Modus und dann halt den neuen Modus, damit du die beiden vergleichen kannst und sagen kannst, was neu ist. Aber so weit kam ich gar nicht. Weil tatsächlich mein Termin verkürzt wurde, ich das Neue nicht gespielt habe und dann euch nur sagen kann, ja, gibt einen neuen Charakter und neue Spielmodi, also neue Rätselmodi. Punkt. Toll. Aber.
Ja, sehr dünn besehe ich dann.
Ja. Aber Dafür durfte ich mich wo reinschleichen.
Und das hat dir sehr gut gefallen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob ich es jemals erwähnt habe, aber ich war sehr, sehr überrascht, dass Bloodlines 2 angekündigt wurde. Weil das ein Spiel ist, was, ich glaube, vor 15 Jahren rauskam mit Bloodlines. Mhm. Und ich habe Bloodlines gespielt und den noch Vorgänger davor.
Masquerade,
also,
ja.
Genau, Masquerade Redemption. Und ich habe auch die Clan-Bücher, weil das Ganze basiert ja auf diesem Pen-and-Paper-Rollenspiel. Bin großer Fan und wollte das Spiel unbedingt sehen. Im öffentlichen Bereich gab es nichts. Es gab nur hinter verschlossenen Türen bei Koch Media sehr, sehr begrenzte Plätze. Und eigentlich hätte ich gar keinen bekommen. Ja, nur durch Zufall, danke hier nochmal an Catherine Fullbody.
Weil es so kurz ist.
Richtig, dass es so kurz war und dass ich dann so rüberschleichen konnte und fragen konnte, ob denn noch ein Plätzchen frei ist. Und tatsächlich ist jemand abgesprungen. Also durfte ich mit rein und durfte mir das Meisterwerk angucken. Und ich habe schon von. Also ich bin begeistert. Was ich gesehen habe, fühlte sich an wie Bloodlines. Es sah aus wie Bloodlines. Natürlich fehlte halt das Ganze drumherum noch ein bisschen, um richtig so hineinzutauchen in diese Welt. Also sprich eben das mit den Clans und dieses generell, so diese Geschichte, dass halt so ein Happening passiert und ganz viele neue Vampire wurden erschaffen, die kaum Fähigkeiten haben. Und dann müssen die sich sozusagen hochkämpfen und man ist selbst einer davon und lernt halt langsam, wie man ein vollwertiger Vampir wird und schließt sich dann einem Clan an. Das ist so, ne? So die Grundstory praktisch. Und das Ganze spielt in New York. Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. In Detroit? Seattle? Wo ist die Grunge-Stadt? Seattle.
Seattle, ja.
Seattle, dann ist es Seattle. Man hatte die Wahl zum Beispiel, was seine Hauptfähigkeiten sind. Möchte man sich auflösen in praktisch, boah, möchte man Fledermäuse nachbefehligen? Möchte man sich auflösen in Nebel? Möchte man Leute manipulieren zum Beispiel und deren Gedanken übernehmen? Und wir haben uns halt für Nebel entschieden. Und man hat so die Möglichkeit, verschiedene Passagen anders zu lösen. Nebel kann sich zum Beispiel durch Lüftungssysteme schleichen. Wir können Parkour, wir können überall hochklettern, weil wir sind halt super stark und alles. Und je nachdem, was für einen Clan wir haben, haben wir auch Skilltrees. Wir haben aber auch eigene Skilltrees. Und es ist halt schon, wie ich gesehen habe, relativ komplex. Es war atmosphärisch, es gab halt bestimmte Features dieser einzelnen Clans, die man sehr gut erkannt hat. Man kann tanzen wieder. Yay. Ich persönlich war begeistert. Ich freue mich darauf, mehr zu sehen von dem Spiel. Es soll ja schon im März nächsten Jahres rauskommen. Ungefähr so im gleichen Zeitraum wie Cyberpunk. Und ich finde, es ist ein bisschen riskant, weil auch Bloodlines ein bisschen Cyberpunk-mäßig aussieht, weil es soll in der nahen Zukunft spielen und es hat viel Neon und so, ne? Hm. Und ja, also ich bin gespannt. Viele haben sich beschwert, dass es nicht so cool aussieht. Ich fand schon, dass es cool aussah. Ich werde es, glaube ich, sehr genießen und ja.
Es kann nur besser werden als Vampire. Deswegen.
Ja, du meinst Bloodlines? Also Bloodlines ist ja extrem der Hype gewesen, dann, nachdem es so gebasht wurde und alle sagen, voll buggy und voll scheiße und irgendwann ist es ein Kultklassiker geworden, wo auch keiner mit gerechnet hat. Und ich finde, es könnte hier wieder passieren. Also irgendwie fangen jetzt schon alle an zu meckern, dass die Kacke aus und ist nicht atmosphärisch, bla bla bla, aber ich gebe da erstmal nicht viel drauf.
Gut. Ja, dann kann ich jetzt mal wieder übernehmen. Und zwar habe ich mir bei den spanischen Stand Kids Court angesehen. Und das ist von den Jungs von Novarama. Und die haben Kids Court schon im Early Access draußen. Also man kann es jetzt schon in der Version, glaube ich, 0.6.5 spielen. Und er hat mir auch schon ein bisschen wieder was gezeigt. Eigentlich ist Kids Court ein Koop Action-RPG, kann man sagen.
Okay.
Und da geht es so ein bisschen Sci-Fi-mäßig ab. Ich betone aber immer noch die Ähnlichkeit von Diablo. Also die steckt da drin. Das Ganze ist aber im Fokus wirklich auf Multiplayer ausgelegt, dass man wirklich zusammenspielt und sehr viel Action abbekommt. Das Ganze sind immer Aufträge. Es ist keine durchgehende Story. Das sollte man immer realisieren. Es sind immer Aufträge, die man bekommt auf diesen Karten. Und wenn man dort in dieser Map levelt, behält man diesen Fortschritt. Aber die Waffen und Rüstungsteile, die kann man mitnehmen. Also sprich, jede Map, die man wieder neu anfängt und dann auch sozusagen mit einem neuen Partner irgendwie online oder so einlädt, der fängt wieder von 1 an, Level 1. Und bei Level 6 gibt es dann wieder so ein Ultimate-Skill Skill und vorher natürlich auch diverse Skills, Verbesserungen. Und man merkt auf jeden Fall den Fokus, dass es wirklich auf Hardcore geht. Also sprich, es war gehörig schwer. Und ich war wirklich mit dem Entwickler da vor Ort, der Ricardo, und es war echt lustig zu sehen, wie viel Angst er um mich hatte. Er hat wirklich mitgefiebert, hat auch die Möglichkeit gegeben, auch nochmal bei uns im Podcast mitzuwirken. Da bin ich auch schon gespannt drauf, dass wir ihn auch mal mit reinholen, um auch mal seine Ansicht nochmal von diesem Spiel uns näher zu bringen. Kill Squad ist sicherlich ein Spiel, was lange, lange entwickelt wird und auch weiterentwickelt wird. Und ich finde, das sieht schon mal richtig cool aus, wer das schon mal einen Trailer gesehen hat und auch schon ein bisschen Gameplay gesehen hat, der sagt auch, boah, ist schon nicht schlecht, was dargestellt wird. Und ich finde, das macht actionreich mit den verschiedenen Klassen durchaus Spaß. Ist natürlich nicht abzuweichen, dass es wirklich von Diablo ein bisschen geklaut ist, aber diese Art von Spielen gibt es ja wie Sand am Meer. Ich habe das Gefühl, auf der Messe waren sehr viele davon in dieser
Art. Ja, wir haben ja halt auch zum Beispiel Darksiders gespielt, das ist eine neue, ne?
Ja, genau.
Genesis, genau. Auch nur ein Diablo-Klon ist irgendwie, war cool so an sich, aber ja, waren einige dabei, ne, die so waren.
Das stimmt, richtig.
Ja.
Gab ja, zu guter Letzt hast du noch was.
Ja, genau. Und zwar, weil du es gerade gesagt hast, dass der Kollege da Angst um dich hatte.
Ja.
War bei mir ähnlich. Und zwar bei Dead Army 4. Jetzt muss ich selber nochmal gucken, wie das Spiel hieß. Zombie Army 4. Genau, nicht Dead Army 4, aber das sind
genau.
Zombie Army 4. Vierter Teil, ich habe keinen davor gespielt. Ich glaube auch, es hat sich nicht so doll verändert.
Definitiv bestimmt nicht.
Nein, das haben die Titel meistens so an sich, dass sie halt eigentlich immer nur neuen Content produzieren, eine neue Nummer ranhängen und dann ist das halt so. Ne? Also es war halt ein typischer Zombie-Shooter, großen Waffen, und er hat mir auch erzählt, was für geile Waffen die haben und ob man Elektrizität nutzen möchte oder ob ich eher der Pistolentyp bin oder der Sturmgewehr oder der Sniper-Typ, und ich guckte ihn so an und sagte so, nichts davon. Und ich habe ihm halt gesagt, ich bin kein großer Shooter-Spieler, aber er hat sich sehr gut um mich gekümmert. Wir sind das Spielprinzip sehr langsam durchgegangen und ich habe es sehr schnell verstanden. Renne vor Zombies weg, schaue auf die Alarmleiste praktisch, die um dich herum ist, aus welcher Ecke halt der nächste Zombie kommt, drehe dich um und schieße.
Ja.
Das ist und alles.
Bei dem Spiel brauchst du auch keine Taktik. Also da musst du einfach nur ballern, was das Zeug hält.
Ja, aber es gibt halt Möglichkeiten für Taktik. Und zwar kannst du Fallen setzen, bevor du anfängst, die Zombies reinzulassen praktisch. Ich habe mich dann halt entschieden, da wo ich dann nach dem zweiten Anlauf wusste, wo die Zombies als erstes herkommen, da halt ein paar Fallen zu setzen, ein paar Bomben zu setzen, relativ nah halt auch an so Fässern mit Öl praktisch, ne, also wo es nochmal ordentlich Bums gibt, einfach um mich zu schützen. Dann sind halt auch viele verschiedene Gegebenheiten in der Ecke. Du kannst da halt auch pendelnde Gegenstände von oben abschießen, die auf die Zombies fallen. Du kannst Maschinengewehre nutzen, die überall rumstehen, und du kannst auch einen riesigen Ventilator eines daherstehenden Helikopters benutzen, der sozusagen die Zombies einsaugt, und wenn du Pech hast, dich auch. Ich sage nicht, dass mir das passiert ist, aber vielleicht ist es das.
Ja, natürlich.
Dann war ich Matschpumps, ja. Dann war ich Moose. Aber es gibt auch die die Möglichkeit, halt so Special Moves zu benutzen. Wenn du zum Beispiel ne, die Leiste aufgefüllt hast, kannst du sozusagen in einem Slow-Motion-Modus wechseln und dann halt ordentlich Schaden machen, ordentlich Zombies abschießen, weil du hast natürlich hier länger Zeit, um halt ne, zu ballern. Ansonsten ist es halt ein sehr straightforward Zombie-Shooter.
Genau.
Ja.
Ja. War es das schon?
Nein, ich habe einen Titel noch. Okay. Einen. Dann bin ich durch. Und zwar war das tatsächlich auch so eine kleine Überraschung. Ich hatte tatsächlich diesen Titel vor Zombie Army 4 und habe danach beide verglichen und habe mich gefragt, wie die zusammenpassen. Gar nicht. Und zwar heißt es No Straight Roads. Und als ich mich mit der PR-Managerin unterhalten habe, meinte sie so, ja, und da haben Leute von Final Fantasy dran gearbeitet und es ist praktisch ein musikbasiertes Spiel und es gibt halt Rhythmuselemente. Und ich war so, hey, das hört sich irgendwie interessant an. Ich bin ja sowieso Rhythmusspieler, ne? Ist das so meins? Mhm. Und dann sagt, da haben wir uns unterhalten und dann sagt sie, naja, hier komm, leg mal los und guck dir das an. Und die Charaktere waren klasse. Und das sah toll aus. Und es hat Spaß gemacht. Und ich war tatsächlich begeistert. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das begeistert, aber es war toll. Story ist ganz, also Story ist total witzig, wie so von früher noch so Indie-Spiele waren. Ich weiß nicht, ob ihr da draußen More kennt. So in der Richtung. Es hat bunt, quietschig, lebendig. Und Musik hat einen essentiellen Part darin. Es gibt nämlich, diese Welt heißt Vinyl City. Und unsere Protagonisten, das sind Mayday und Zook, ein Rock-Duo, das halt Stars werden wollen mit ihrer Musik, weil sie machen Rock und aktuell ist aber überall EDM angesagt. Also sprich so elektronische Musik halt, ne? Und das ist so die führende Musik überhaupt. Mhm. Und dann gehen die zu einem, wie so eine Art hier, America's Next Superstar oder Germany's Next Superstar. Ihr wisst, was ich meine. So eine, wie heißen die? So eine,
Reality.
Reality.
Show.
Ja, hier so. Show halt, wo man Musiker halt kürt und die können dann Stars werden, etc. Ja. Was auch immer. Ich gucke so, hier, was für DSDS.
Ne? Genau.
Und die gehen da hin und schaffen alles und am Ende werden sie aber trotzdem disqualifiziert, weil Rock ist scheiße und EDM ist die große Musik und praktisch dieses Komitee, was das gesagt hat, dass ihr scheiße seid, das wird bekämpft danach. Ne? Ihr seid jetzt Außenseiter und ihr wollt euch einen Ruf zurückholen und ihr wollt allen zeigen, dass Rock toll ist. Ja, das ist total super süß gemacht. Die Charaktere waren liebenswert, das war optisch ein richtiges Feuerwerk von Farben und es hat so gut gepasst zur Musik und auch die Gegenspieler sind total charmant und witzig gemacht und Kampfsystem ist doch komplizierter und schwerer, weil beide Charaktere haben unterschiedliche Skills, beide müssen sich halt auch so ein bisschen dem Beat anpassen, der Musik, um bestimmte Sachen tun zu können, wie zum Beispiel angreifen, ausweichen und so. War schon herausfordernd, aber wie gesagt, total viel Spaß gemacht. Also wirklich so ein bisschen mein Highlight mit.
Schön. Und das am Ende dieser Liste von unsäglichen Spielen. Sehr schön.
Ja, also es war schon viel. Und ihr wollt in der nächsten Runde noch mehr Titel bequatschen.
Ja, mir schwand auch Böses, aber wir werden's machen. Wir werden es versuchen. Und es werden noch weitere Einzelpodcasts auch noch folgen. Also da sind ja auch noch einige im Petto. Ach, das wird noch schön werden, glaube ich. Ja. Viel Content für euch da draußen. Und das war erstmal unser Roundup in die Nummer 1.
Genau. Schön.
Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir auch was verdient.
Jetzt haben wir uns eine Pause verdient. Ja. Und dann geht's mit dir, Robin und Hannah.
Genau.
Gut. Tja, dann mal jetzt nur noch zu sagen, Indie-Titel wird immer größer, auch auf der Gamescom. Indie-Hall war so groß wie noch nie zuvor. Für jeden war was dabei. Ihr könnt mit den Entwicklern direkt sprechen, wenn ihr da seid. Schaut da ruhig mal vorbei, das lohnt sich auf jeden Fall. Und ihr könnt da halt spielen, was ihr in den großen Hallen vielleicht nicht könnt.
Und nicht 6 Stunden ansteht.
Ja, für einen Trailer. Gut, Wir haben damit unser ersten Roundup beendet. Wir bedanken euch fürs Zuhören. Wie gesagt, hört in unserer zweiten Runde mit Hannah, Robin und Sebastian rein. Ich klinke mich aus jetzt an dieser Stelle und ich wünsche euch einen schönen Tag. Dann tschüss. Tschüss.
Alle weiteren Informationen findet ihr auf gamefeature.de.